Stefan Füll, Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden, bei uns zu Gast. Wir machen viele Straßeninterviews. Gerade die junge Generation, nenn uns doch mal bitte 3 Handwerksberufe. Also da kommt kaum was bei rum.
Das Handwerk ist ja auch so vielseitig.
Ehrenamt lohnt sich auch so ein Stück weit. Eröffnet dir natürlich einen ganz anderen Horizont da an der Stelle.
Personen oder Ansprechpartner, die einem dann weiterhelfen können.
Was für eine Innovation siehst du jetzt gerade?
Wenn diese humanoiden Roboter kommen werden, weil die nicht zwingend auf den 8-Stunden-Rhythmus angewiesen sind, obwohl ich glaube, Deutschland wird das einzige Land sein, die Sozialversicherungsbeiträge für Roboter einführen.
Was ist so etwas, wo du merkst, gerade das beschäftigt das Handwerk aus den Gesprächen, die du jede Woche mit zahlreichen Handwerkern führst, am meisten? Willkommen beim Podcast Zellen im Handwerk. Hier erfahrt ihr alles übers Handwerk mit Entscheidungsträgern aus dem Handwerk, echten Handwerkern und Personen, die mit dem Handwerk und rundherum damit zu tun haben. Bleibt am besten dran und hört euch die nächste Folge dazu an. Eine neue Folge von Helden im Handwerk, dem Podcast im Handwerk. Und heute begrüßen wir jemand ganz Besonderen bei uns. Und da bin ich ganz, ganz froh. Lieber Stefan Füll, Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden, bei uns zu Gast. Und wir quatschen so ein bisschen über das Handwerk und was eigentlich gerade da los ist, ne?
Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und die Möglichkeit habe, mal ein paar Statements vielleicht zu geben zu Punkten, die das Handwerk betrifft, ja.
Sehr, sehr schön. Dann lass uns doch einfach mal starten, weil nicht jeder kennt dich wahrscheinlich. Ich habe so ein bisschen angefangen und mal recherchiert und mir natürlich auch ein paar Informationen rausgeholt, woher du ursprünglich kommst. Du kommst ja aus der Region Wiesbaden, bist eng verbunden in der Region, warst früher schon engagiert in der Malerinnung, bist jetzt seit wie vielen Jahren? Ich glaube, es ist deine 3. Amtszeit jetzt.
Genau,
richtig?
Ist jetzt das, die 2. Amtszeit als Präsident und vorher schon 2 Perioden als Vizepräsident in der Handwerkskammer. Also 16 Jahre mache ich das jetzt.
Das ist unglaublich. Im Ehrenamt zum einen so lange, da hängt ganz viel Herzblut hinten dran natürlich zum einen und auf der anderen Ebene natürlich da dann in deiner Position. Was ich aber nicht so viel gefunden habe, ist was über deinen Betrieb. Natürlich gibt es da auch viele Informationen, aber vielleicht kannst du dazu was erzählen, so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte.
Genau, also der Betrieb wurde von einem Freund meines Vaters 1969 gegründet. Also da war ich 4 Jahre alt, habe ich noch gar nichts von mitgekriegt. Und zu der Familie hat schon eine enge Freundschaft bestanden und auch immer wieder Kontakt. Wobei mein Vater nach der Meisterschule, die er besucht hatte damals in Wiesbaden, mal den Beruf verlassen hat und ist dann in den Großhandel meines Großvaters mit rein, bis eben die Möglichkeit halt dann gegeben wurde, einen Betrieb zu übernehmen, weil der Geschäftsinhaber früh verstorben war. Und dann hat er die Chance damals genutzt gehabt und ich bin ihm da auch ganz dankbar. Vielleicht wäre das auch mit dem Großhandel was geworden, aber die Firma gibt's heute gar nicht mehr. Also von daher bin ich ganz froh, dass er sich für die Handwerksschiene entschieden hat und das sehr erfolgreich aufgebaut hat, was ich dann vor ein paar Jahren übernehmen konnte.
Das ist ja auch eine schöne Sache, Sachen von den Eltern zu übernehmen. Im Handwerk ist das ja gang und gäbe, um ehrlich zu sein.
Also es ist im Moment leider noch gang und gäbe. Wir würden uns aber auch viel mehr externe junge Leute wünschen, die sagen, oh ja, Unternehmertum, das reizt mich auch und bin ich auch bereit, einen Betrieb zu übernehmen. Und vielleicht gab es lange Jahre jetzt ein bisschen Unterschiede, dass die verkaufen wollten, gesagt haben, oh super, dann kriege ich jetzt so viel Geld, dass das für meinen Altersruhestand reicht. Aber ich glaube, die Ideen oder die Vorstellungen haben sich ein bisschen verändert. Und jetzt kann man, glaube ich, ganz günstig oder gut einen Betrieb auch vielleicht schleichend ein bisschen übernehmen und dann weitermachen. Und dann spielt sich das Geld am Ende keine Rolle dabei.
Ja, interessanter Faktor, der sich da ändert, so ein Stück. Hängt natürlich auch mit dem Fachkräftemangel zusammen, glaube ich, aber darauf werde ich später nochmal eingehen. Ich mag nochmal ein bisschen über euren Betrieb reden und auch über dich reden. Du bist ja dann ins Malerhandwerk gegangen und hast dann gesagt, ja, okay, gut, ich mache den Malerberuf jetzt auch. Wie kam es denn dazu?
Oh je, also das ist ja wie überall, die Eltern wollen natürlich, mach was Anständiges, gute Schulausbildung. Ich war auf dem Gymnasium gewesen, habe auch die Oberstufe begonnen, hatte aber in den Sommerferien schon immer die Gelegenheit, wenn es um Geld verdienen ging, dass es hieß, wenn du eine Jacke haben willst, eine Lederjacke, dann kannst du das Geld dazu in Sommerferien verdienen, schaff doch ein bisschen bei uns im Betrieb mit. Und daher war es natürlich auch der einzige Beruf, den ich damals überhaupt neben dem Lehrer, mit dem man jeden Tag zu tun hatte, überhaupt gekannt hat. Lehrer war jetzt nicht meine Idee gewesen halt. Und habe ich die Oberstufe angefangen und habe dann mal sonntags entschieden, ich gehe montags nicht mehr in die Schule, ich fange lieber eine Lehre an. Und dann gab es kein soziales Jahr, wo man erst nochmal dahin gereist ist oder da, sondern dann ist man halt montags mit auf die Baustelle gefahren, hat die Lehre angefangen, fertig.
Dein Vater hat sicherlich gefreut, oder?
Das weiß ich nicht mal, ob er sich gefreut hat. Also im Nachhinein glaube ich schon, ist er auch ganz stolz, wie sich alles entwickelt hat über die vielen Jahre halt. Aber ich glaube, damals hätte er sich schon gewünscht, dass man was anderes macht. Er ist als Waisenkind im Krieg groß geworden und hat bei der Oma gelebt. Und dann kam der Lehrer damals zu Oma und hat gesagt, der ist ganz gut in der, da war es ja noch Volksschule, in der Volksschule, und der könnte nach Wiesbaden doch in die weiterführende Schule gehen. Und da hat die Oma gesagt, Quatsch, der Großvater war Maler, der Vater war Maler und der wird auch Maler. Also der konnte gar nicht wählen, welchen Beruf er macht. Ich konnte das wählen und habe mich für selber entschieden. Also von daher alles gut. Und ich glaube, er hätte es aber auch gern gesehen, wenn man was ganz anderes gemacht hätte, wäre auch nicht böse gewesen.
Das ist aber eine ganz interessante Geschichte, wie das früher war und dass dann noch gesagt wurde, ja, es gibt gar keine Diskussion da an der Stelle. Diese Änderungen gibt es ja heutzutage schon so ein bisschen, wenn wir uns das alles so anschauen. Wir haben ja total viele Handwerker, die jetzt in Rente gehen. Ich würde mal behaupten, nicht alle Kinder von denen gehen ins Handwerk.
Ich glaube, die wenigsten sind ins Handwerk gegangen, weil man natürlich schon immer die Möglichkeit hatte zu sagen, komm, such dir deine Zukunft selber aus, mach, was du willst. Und die Eltern haben alles unterstützt. Die hätten einen auch, keine Ahnung, im Ausland zum Studium das irgendwie hingekriegt oder sowas halt. Also die wollten schon, dass man das Bestmögliche aus seinem macht und waren am Ende sicher auch froh, dass sich jemand dafür entschieden hat. Und dass ich habe keine Kinder. Ich kann es jetzt sagen, bin ja jetzt nicht so weit weg von Rente, vom Rentenalter, sagen wir mal so. Und irgendwann muss man sich ja auch mit dem Gedanken spielen, wie geht das mit dem eigenen Betrieb weiter. Und da ist es, glaube ich, schon eine Genugtuung zu sagen, da habe ich schon früh jemanden, der da vielleicht mal reinwächst. Ich meine, ich wusste weder, als ich mich dafür entschieden habe, den Beruf zu lernen, dass ich den Betrieb anschließend übernehmen werde, noch dass ich irgendwie im Ehrenamt vielleicht Karriere mache. Also dass mich einer gefragt hätte, was ist ein Handwerkskammerpräsident zu dem Zeitpunkt, wo ich mit der Lehre begonnen habe. Ich sage, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, habe ich noch nie gehört, halt, weil für was braucht man das überhaupt halt und sowas. Also das ist sicher so.
Und wofür braucht man es?
Ja, also ich finde, das Schöne im Handwerk ist ja, dass wir relativ uns selbst strukturieren und unsere Aufgaben selber machen können. Und das ist dann wenigstens von einem Handwerker oder von Handwerkern fürs Handwerk gemacht. Das ist leichter, wie wenn uns die Politik meint, sie müsste uns Sachen vorgeben, die am Ende dann nicht so unserem Willen entsprechen, weil die, glaube ich, egal wie nah sie dran sind, wenn sie was anderes machen, einfach trotzdem weiter weg sind dabei. Und das ist der große Vorteil einer Handwerksorganisation. Wir sind in der Regel alle ausbetrieben von der Basis. Wenn wir dann diskutieren, verlieren wir nicht den Bezug zur Basis, stellen wir immer wieder fest, wir sind ja die Basis. Also wir sind ja jeden Tag noch in unseren Betrieben drin. Präsident ist jetzt kein Vollzeitjob, in dem man von morgens 8 bis 18 Uhr in irgendeinem Büro sitzt, sondern das macht man nebenher. Und wir kriegen jeden Tag mit, was auf Baustellen, im Handwerk etc. los ist. Und dadurch ist es natürlich viel praxisnäher, wie wenn Bürojob uns sagt, was wir machen sollen.
Finde ich ein super Konzept. Also es gibt ja viele Leute, die sind einige Leute, die regen sich immer jedes Jahr über einen Kammerbetrag auf. Ich habe ja auch lange bei einer Handwerkskammer gearbeitet, auch mal in der Beitragsabteilung. Ich kenne diese Anrufe. Ich weiß auch, wie das ist, da ranzugehen. Im Prinzip ist es aber eine Sache, die auf ganz vielen Ebenen auch notwendig ist. Weil du hast gerade davon gesprochen, ihr versucht ja das Handwerk, oder nicht nur ihr versucht, sondern ihr vertretet das Handwerk ja auch nach außen in Form der Handwerkskammern. Was sind denn so für dich die Schlüsselaufgaben, wo du sagst, Handwerkskammern haben da eine ganz besondere Rolle und das ist das, was wir eigentlich erreichen, was viele Leute gar nicht so sehen?
Also ich glaube, die Handwerkskammer ist nur die Spitze unserer ganzen Organisationsstrukturen und wir brauchen alle Organisationsstrukturen. Also wenn immer mal wieder dann in Beitragsabteilungen vielleicht zu hören ist, für was braucht man das alles? Ich glaube, würde man die Organisation abschaffen, würde es wahrscheinlich keine 3 Monate dauern und wir hätten sie wieder, ob es nachher Innung oder Kreishandwerkerschaft oder Handwerkskammer am Ende noch heißt oder ob es modernere Namen dafür gäbe, sei mal dahingestellt. Aber die Organisationsstruktur hätten wir gleich wieder, weil wir brauchen branchenabhängige Lösungen. Ein Heizungssanitärmann weiß nichts über das Malerhandwerk, umgekehrt genauso. Ich könnte jetzt nicht zur Wärmepumpe ein Referat halten, weiß ich viel zu wenig drüber, oder zu Photovoltaik. Und deswegen brauchst du die branchenspezifische und regionale Zusammensetzung. Und all diese Verbände sind ja in der Kammer nachher strukturiert, indem dann halt die Kammer für ein Drittel des Bundeslandes Hessen die Aufgaben übernimmt. Und ich glaube, das ist unser ein großer Vorteil dabei, dass man wirklich, also bei mir war es ja in der Berufsschule, habe ich den Sohn des damaligen Obermeisters kennengelernt, es war ein Klassenkamerad. Und der damalige Obermeister war schon sehr weitsichtig und sagte, es gibt ein Konto oder ein Sparbuch noch bei der Kreishandwerkerschaft, die die Innungen organisiert. Und von jungen Handwerkern, die es mal gab. Und die hatten veranlasst, dass das Geld, was auf dem Sparbuch ist, an die nächste Junghandwerkergruppe übergeht, die sich gründet. Und dann haben wir eine Jungmalergruppe, also direkt nach Gesellenprüfung gegründet, waren damit auch im Innungsvorstand schon mal mit einem Platz vertreten. Also ich mache auch Ehrenamt, seit ich ausgelernt habe. Und Kammer war halt am Ende, keine Ahnung, vielleicht das Letzte auf der Ebene, was ich jetzt erreichen konnte halt und sowas dann. Und das war nie gewollt und nie geplant, wie sich das entwickelt. Das war einfach aus Freude und weil man merkt, man kann was bewegen fürs Handwerk. Deswegen hat es Spaß gemacht.
Unglaublich interessant. Ihr habt euch damals schon, weil die Handwerksunion gibt es ja auch, das muss man ja auch sagen, das ist ja auch so eine Vereinigung von Junghandwerkern. Aber ihr habt damals schon in der Malerbranche bei euch in Wiesbaden oder im Malergewerk in Wiesbaden euch schon so strukturiert, dass ihr schon den Nachwuchs für die Zukunft schafft.
Das ist genau, ja, und auch fürs Ehrenamt. Also wir haben, wie gesagt, ja gleich der damalige oder der Sohn des damaligen Obermeisters wollte natürlich nicht den Posten gleich selber machen, weil er gesagt hat, es sieht blöd aus, wenn Vater Obermeister und der Junior macht dann federführend gleich so eine Jungmalergruppe. Das hat irgendwie so ein bisschen Geschmäckle und dann ist er in zweite Reihe gerutscht und ich konnte damit gleich anfangen mit dieser Jungmalergruppe. Nichts geplant halt und hatte direkt einen Sitz im Vorstand der Malerinnung. Damals war man nicht stimmberechtigt, hat aber direkt mit den aus heutiger Sicht in meinem Alter den alten weißen Männern zusammengesessen und konnte dann da im Bereich Öffentlichkeitsarbeit alles, wo die gar keine Ahnung hatten, wie schreibt man einen Artikel für eine Zeitung, wie kriegt man da was unter. Damals war noch Zeitung, hat man noch jeden Morgen Zeitung gelesen, war noch ein bisschen andere Zeiten wie heute. Und das lief super, war gar nicht so schwer, weil wir Agenturen auf Bundesebene hatten, die die Arbeit eigentlich alle vorgearbeitet haben. Und dann stand immer nur ein X da, wo der Name des Obermeisters eingesetzt werden musste. Den Artikel hat man an die Zeitung geschickt und die haben das veröffentlicht. Und da waren alle stolz wie Bolle, dass in der Zeitung was über das Handwerk steht. Es war jetzt nicht die schwierigste Aufgabe gewesen, hat aber gleich Pluspunkte gesammelt. Und so kam dann eins zum anderen. Dann wollte ich irgendwann mal alles hinwerfen, weil es mal eine Sitzung nach einem Wahlsonntag gab, wo mir die Diskussionen ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind. Da hatte ich schon geschrieben, dass ich eigentlich aus dem Vorstand und allem austrete. Dann hat sich das aber wieder eingefangen gehabt und sowas und so bin ich dann dabei geblieben. Also es hätte eigentlich auch alles ganz anders laufen können, aber am Ende ist es so gelaufen und da bin ich auch ganz froh drum.
Umso schöner, dass du da bist. Also ich freue mich auch wirklich. Also es ist wirklich ernst gemeint. dein Weg da an der Stelle mit dem ganzen Handwerk und mit dieser Verbundenheit, das ist ja auch eine Geschichte, die nicht nur regional, also die Handwerkskammern sind ja mit Kasshandwerkerschaften und darunter die Innungen strukturiert, sondern oben drüber habt ihr ja auch noch eine Arbeitsgemeinschaft des hessischen Handwerks. Mhm. Da gibt es dann die Zusammenkünfte aller hessischen Handwerkskammern, die daran teilnehmen. Da gibt es auch Leute, die mit dabei sind. Du bist auch mit im Vorstand. Das ist auch nochmal ganz wichtig, oder?
Absolut. Es ist ja für uns extrem wichtig, weil wir haben zum Teil Berufe, da gibt es ja nur Landesinnungen, da gibt es jetzt gar nicht so viele Teilnehmer, dass man sagt, wir sind da in jeder Stadt vertreten oder in jeder größeren, sondern da gibt es schon auf Hessenebene Strukturen. Und weil wir uns ja auch abstimmen wollen, wir wollen ja jetzt nicht an 100 Stellen Geld ausgeben, wenn wir sagen können, dann macht ihr den Beruf mit Bildungszentrum und wir machen den Beruf mit einem Bildungszentrum. Und denn Ziel ist natürlich, dass wir die bestmöglichen Bildungschancen den jungen Leuten geben, ihnen was zu vermitteln.
Sehr schön. Und auf übergeordneter Ebene, dann über dem hessischen, gibt es dann nochmal den ZDH, ne, den Zentralverband des Deutschen Handwerks.
Genau.
Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, für die Leute, die vielleicht noch nicht so einen Einblick in die Strukturen haben, die sind dann, kennt man dann häufig von den Plakatkampagnen oder YouTube oder Werbespots oder sonst irgendetwas, die werden dann eben überregional darüber gesteuert. Das habe ich so richtig verstanden, oder?
Genau, also der ZDH ist unser Zentralverband nachher. Da sind Kammern und Verbände drin. Also nicht nur die Kammerstruktur ist da organisiert, sondern auch über die Innungen, die Bundesverbände nachher, deren Haupt- oder oberste Spitze im Organisationsgrad. Und da wird dann unter anderem ein Schwerpunktthema war die Imagekampagne zur Gewinnung von Fachkräften oder von Nachwuchs generell. Das ist aber nicht die Kampagne des ZDH, das ist die Kampagne des ganzen Handwerks. Manchmal, also wir haben immer noch das Problem und obwohl die jetzt 15 Jahre sehr erfolgreich läuft, das Problem, dass viele im Handwerk sagen, das ist ja eure Kampagne in Kammern oder sowas, das stimmt gar nicht. Die Kampagne ist fürs ganze Handwerk gemacht, die sollte jeder nutzen, ob Betrieb, ob Mitarbeiter. Das hilft uns, um in Schulen ein bisschen Aufmerksamkeit zu erreichen und das ist sicher das Thema. Es wird natürlich viel auf Bundesebene dann damit in Verbindung gebracht, weil die Spots, die ausgestrahlt werden, natürlich bundesweit gleich sind. Es ist aber eigentlich für jeden Einzelnen in der Region auch gedacht.
Wichtig, dass du es nochmal sagst, weil es gibt extra eine Plattform, wo jeder auch sein Logo mit einfügen kann, beispielsweise auf diese ganzen Werbemittel, die es ja im Handwerk gibt. Und das sehen viele Leute da dann nicht, ja.
Ja, es geht schon mit dem kleinen Button, den wir, wenn wir Anzüge anhaben, am Revers stecken haben. Das wird dann immer mit eurer Aktion verglichen und so. Aber es ist nicht unsere Aktion. Also auch diesen Sticker für den Anzug kann jeder haben, wenn er will, wenn er den Anzug tragen will. Halt, es gibt auch das T-Shirt, kann auch jeder haben. Also von daher ist das alles für uns alle gemacht und weil wir ja in Schulen aufmerksam machen wollen und wir wollen ja auch in Schulen aufmerksam machen, wo wir vielleicht bis jetzt nicht so stark vertreten waren. Also wir haben Berufsorientierung in den weiterführenden Schulen, Gymnasien. Das liegt uns schon sehr am Herzen, weil wir wissen, auch da gibt's natürlich geeignete Leute dafür, die wir fürs Handwerk begeistern können und die wollen wir auch gerne ansprechen.
Glaubst du, dass diese Initiativen sind ja auch hessenweit, soweit ich weiß. Es gibt ja beispielsweise bei euch im Kammerbezirk auch eine ganz tolle Initiative, die Azubi Guides, finde ich. Das ist total schön. Da gehen Auszubildende beispielsweise in Schulklassen rein und vermitteln aus dem praktischen Alltag, den sie haben, nochmal etwas. Diese ganzen Themen, die wir da haben, glaubst du, das wird umso wichtiger werden in Zukunft, dass man da eine Aufmerksamkeit auch aufs Handwerk legt?
Absolut. Also wir wissen ja, dass wir unsere besten Markenbotschafter sind, aber wir sind natürlich in einem Alter, machen wir uns nichts vor, wir sprechen keine jungen Leute an. Also ich weiß noch, als ich mit der Meisterschule fertig war, war ich 25 und mein Vater hatte 50-jährigen Geburtstag gefeiert. Da dachte ich, super, hier kommen alle Freunde zum Sterben her. Also das waren natürlich lange Bekannte, man kannte uns alle, aber da war 50 für mich ein Alter, wo ich dachte, was wollen uns denn 50-Jährige erzählen? Jetzt bin ich selber 60, also noch 10 Jahre älter, als mein Vater damals war. Warum soll ich mich in eine Schule setzen und Werbung machen für ein Handwerk? Das kommt viel glaubwürdiger an, wenn es von jungen Leuten kommt, die es auch selbst machen. und die es auch gut verkaufen können.
Und die auch dafür sich ganz bewusst entschieden haben.
Die brennen für das, was sie tun. Und das ist ja im Moment die Haupt- oder der Hauptgrund, warum viele Leute sich nicht selbstständig machen wollen, weil sie sagen, ich habe ja nicht Schreiner gelernt, um mich nachher im Büro mit Bürokratie zu beschäftigen, sondern ich arbeite gern mit Holz, ich stehe gern in der Werkstatt und das würde ich gern weitermachen. Und da geht mir ein bisschen dieser Bürokratie-Wahnsinn, den wir haben, auf den Keks. Und da sind wir aber auch, und das ist dann auch Aufgabe unserer Handwerksorganisation, jetzt in dem Fall gerade auch Kammerebene auf Seiten der Landesregierung, darauf ein bisschen hinzuweisen, zu sagen, hier, ihr müsst Bürokratie abbauen. Es kann nicht sein, dass wir die Hälfte der Woche uns mit Kram beschäftigen müssen, an dem wir kein Geld verdienen. Da hat der Kunde nichts von, da hat der Mitarbeiter nichts von. Wir wollen einfach raus, wollen unsere Arbeit machen und da möglichst in Ruhe gelassen werden. Trotzdem sollen die Leute gesund bleiben, halt, das ist alles kein Thema. Wir müssen Arbeitsschutz beachten, alles wichtig, und wollen ja auch keine Sklaven halten, sondern selbstständig denkende Mitarbeiter. Und die haben auch einen Stundenlohn verdient, den sie brauchen, damit sie von leben können. Alles gut. Aber es gibt viel Bürokratie, die uns echt bremst und die dann auch junge Leute davon abhält, zu sagen, jetzt mache ich nach einer Meisterprüfung, die ich gemacht habe, aber auch den letzten Schritt in die Selbstständigkeit, und da bleibe ich lieber angestellt.
Schön, dass du die ganze Zeit bei uns dran bist. Aber viel wichtiger ist noch, dass du unseren Podcast, für den wir keine Werbung machen, auch nach außen trägst. Das heißt, wenn dir diese Themen rund ums Handwerk gefallen, teile sie gerne mit deinen Freunden, mit deinen Familienmitgliedern oder auch mit deinen Kollegen auf der Baustelle oder wo auch immer du unterwegs bist. Und wir freuen uns, wenn wir das Handwerk nach außen stärken und wir einen schönen Einblick ins Handwerk geben können. Und jetzt weiter viel Spaß mit dieser Folge. Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung hier in Frankfurt gewesen. Da war der neue Minister für Digitalisierung und Innovation, glaube ich, so heißt das Ministerium, hat gesagt, der Bürokratieabbau ist unser größtes Ziel. Würdest du sagen, das hat die letzten Jahre überhand genommen?
Ich glaube nicht mal die letzten Jahre. Ich glaube, selbst im Moment, wo manches weggestrichen wird, kommt immer noch mehr dazu, wie weggestrichen wird. Ja, und ja, also gefühlt ist das immer noch so. Und es ist ja auch manches nicht unberechtigt. Ich meine, wir fordern es ja zum Teil selbst. Passiert irgendwo etwas, muss sofort eine Regelung geschaffen werden, damit das in Zukunft nicht wieder passiert. Und dann geht das nur über Bürokratie halt. Keine Ahnung, ist mal bei einem Metzger Fleisch vielleicht schlecht geworden oder sowas halt. Dann werden die kontrolliert. Und dann wird nicht nur der eine Metzger kontrolliert, dann trifft es natürlich alle und sowas. Und das ist dann schon unangenehm, wenn man dann, keine Ahnung, also auch da, die müssen heute noch handschriftlich alle Stunde die Temperatur in ihrer Theke messen, weil es nicht erlaubt ist, dass man diesen elektronischen Datenlocker da reinstellt, der das ja fertig machen würde halt und sowas. Dann, es muss von Hand aufgeschrieben werden, dann eingereicht werden halt und. Und das sind Punkte, die nerven schon halt. Also da glaube ich, das hält viele von der Arbeit ab. Oder ein Tischrechner, der ist bei uns in der Firma, sind die Tischrechner, die heute kaum noch einer braucht, aber immer noch da stehen, vielleicht 30 Jahre alt, aber die müssen bei jedem Jahr durch so oder alle zwei Jahre durch einen E-Check geprüft werden, und dann kriegen die wie so einen TÜV-Aufkleber drauf halt und sowas. Und das muss ich auch fürs niegelnagelneue Laptop auch direkt machen halt und sowas und protokollieren und dokumentieren, und das ist alles für die Fans. Also, schwierig.
Ich kenne das, weil das Thema haben wir auch. Und wir hatten jetzt letzte Woche auch jemanden vom Arbeitsschutz hier, mit dem haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen, also auch wunderbar. Grüße gehen raus da an der Stelle. Und der sagt, aber am Ende des Tages, gerade was Arbeitssicherheit angeht, ist das ja eigentlich für die Mitarbeiter gedacht. Aber die Bürokratie betrifft ja nicht nur die Sicherheit der Mitarbeiter, sondern es gibt auch Sachen, die einfach, wenn du manchmal da sitzt und im Kopf schüttelst, oder?
Also Thema Ladungssicherung im Auto, alles wichtig und sowas, dass das ja auch kommt. Aber mein Büro hat zwei Fenster oder zwei Türen, so muss ich es besser sagen. Eine Eingangstür und eine auf so einen kleinen begrünten, auf ein kleines begrüntes Garagendach. Und da muss dann über die Tür, die in den Fluchtbereich geht, ein Schild hin halt und sowas, dass das die Notausgangstür ist halt, weil sonst könnte man ja auch aufs Garagendach rennen und merkt, da kommt man gar nicht weiter. Also muss der Notausgang beschildert werden. in einem Büro, wo außer mir überhaupt gar niemand sitzt. Ist ja jetzt kein öffentliches Büro, wo wir Kundschaft empfangen oder was auch immer. Da findet mal ein Bewerbungsgespräch statt halt. Aber dann gehen wir zusammen raus, wenn es brennen würde halt und sowas.
Stefan, das ist schon wichtig. Das ist schon ganz, ganz wichtig da an der Stelle. Ja, ich glaube, ja, ich kann dazu gar nichts sagen. Also ich finde auch, wir haben ein bisschen viel Bürokratie. Ich glaube, da können wir uns noch Stunden drüber austauschen, um ehrlich zu sein. Es gibt ja aber auch noch andere Themen, die Handwerker so beschäftigen. Was ist so etwas, wo du merkst, gerade das beschäftigt das Handwerk aus den Gesprächen, die du jede Woche mit zahlreichen Handwerkern führst, am meisten?
Ich glaube, im Moment ist es sicher viel, also man darf das gar nicht so laut sagen, das Fachkräftethema, es ist ja einen ganzen Tag in den Medien, betrifft nicht nur das Handwerk, betrifft uns ja alle. Ich weiß nicht, ob es noch Nachwirkungen der Corona-Krise sind. Jetzt sind wir im Handwerk natürlich keine Berufsbilder, die mit Homeoffice in der Regel auskommen. Wir können schlecht dem Kunden per Video sagen, blieb da auch schon mal ab und dann kommen wir morgen, das Streichen machen wir dann mal, wenn alles abgedeckt ist oder sowas, sondern wir sind jeden Tag auf der Baustelle. Und im Moment, glaube ich, stellen wir fest, dass die Unzufriedenheit vieler Mitarbeiter einfach nachlässt, weil man sich ungerecht behandelt fühlt, weil auch wir haben ständig steigende Sozialversicherungsbeiträge, also wir können Löhne erhöhen, wie wir wollen, wenn dann immer mehr in die Sozialversicherungsapparate fließt und immer weniger bei den Leuten ankommt, sind die natürlich unzufrieden, denn die Kosten für die steigen. Miete steigt, Essen gehen steigt, Transportmittel steigen, alles wird teurer und da wird immer mehr reingegriffen und am Ende hat man weniger netto in der Tasche, wie man vorher hatte. Das sind natürlich Punkte, die viele unzufrieden machen in vielen Berufen. Also es gibt auch keine Lehrer, die alle happy sind, obwohl die 2 Monate Ferien haben im Jahr oder 3. Alles gut, aber ist ja nur unterrichtsfreie Zeit, weiß ich. Aber trotzdem, früher gab es 2 Gründe, Lehramt zu studieren. Das war Juli und August. Das ist heute wohl nicht mehr so, aber trotzdem ist das, glaube ich, und das veranlasst viele im Handwerk einfach zu sagen, jetzt wechsle ich nochmal oder probiere mal was anderes aus. Manche kommen relativ schnell wieder, aber sie fehlen erstmal halt und sowas. Mhm. Dann kann man manchen Auftrag, den man schon zugesagt hat, nicht ausführen oder nicht annehmen. Das lässt sich natürlich auch alles schwer planen vorher. Das sind so die Punkte, die viele beschäftigen. Und wir haben gehöre ich selber dazu, die Babyboomer, die Unternehmen zum Teil jetzt noch führen, werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren entweder an die eigenen Nachwuchs übergeben oder sie suchen noch Nachwuchs, der den Betrieb übernimmt und sowas oder Fachkräfte, die den Betrieb übernehmen. Und das geht, glaube ich, im Moment vielen so ein bisschen durch den Kopf. Wie geht's denn weiter? Schließe ich nur zu? Geht ja ab? Übernimmt das irgendjemand? Wir haben ja auch, also wir bilden ja heute auch noch aus. Ich kann ja jetzt schlecht sagen, naja, in 5 Jahren mache ich vielleicht zu, wenn ich keinen finde, der den Betrieb übernimmt. Aber ich stelle nochmal einen Lehrling für 3 Jahre ein, dem ich noch was beibringen will oder auch wenn es schon in 3 Jahren ist, der Lehrling wird den Laden nicht übernehmen, aber der hofft ja auch, dass er weiter beschäftigt wird. Und diese Verunsicherung im Moment, glaube ich, ist das schwerwiegendste Thema bei uns in der Branche generell. Ja.
Also gerade bei den Betriebsinhabern auch jetzt die Übergabe und so weiter. Viele Betriebe machen einfach zu, das ist echt traurig. Auch gerade, ich sage mal, Randgewerke oder kleinere Gewerke wie Uhrmacher, wie Schuhmacher, die man jetzt nicht unbedingt so immer auf dem Schirm hat, die aber auch wichtig fürs Handwerk sind. Das wird schwierig. Für die Großen gibt es inzwischen auch viele Handwerksgruppen, muss man mal ehrlich sein, die ganz viel aufkaufen. Ne? Also das ist auch nochmal so ein Thema.
Genau, hat man eine gewisse Größe, hat man vielleicht die Chance zu sagen, okay, dann verkaufe ich halt an den oder den.
Ja.
Und sowas halt. Und da gehören heute neben den Großen der Branche, die mittlerweile auch über ihren eigenen Tellerrand hinaus gucken, auch viele Versicherungskonzerne dazu, weil die sagen, wir kriegen ja gar keine Handwerker, wenn unsere Leute Versicherungsschäden melden, unsere Kunden. Also kaufen wir die Betriebe, dann können wir wenigstens schon mal das Größte oder einen Teil davon zu Beginn abdecken und den Rest müssen wir gucken, an wem wir es am Ende noch vergeben halt. Aber da ändert sich schon viel. Banken, Sparkassen steigen mit ein ins Handwerk. Also für Größere gibt es sicher Möglichkeiten, einen Weg zu finden. oder auch als Kooperation zu finden. Also ich finde, man sollte da einfach alles offen lassen. Ich glaube, wir müssen weg von dem, dass ein Betrieb nur von einem geführt wird. Das kann genauso gut von einem Team geführt werden am Ende. Wenn man sich das alleine nicht zutraut, hat aber noch 2, 3 Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hier machen wir zusammen. Der eine ist der Spezialist fürs Büro, der nächste für den Kundenkontakt und der dritte fürs Technische draußen oder sowas. Warum soll das nicht gehen? Und die müssen jetzt nicht alle zwingend aus dem Handwerk kommen. Da können genauso Startup-Köpfe mit dabei sein, die sagen, pass auf, ich habe eine tolle Idee, aber ich kann es gar nicht umsetzen, weil mir der Praxisbezug zu fehlt. Wollen wir da nicht was zusammen machen? Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen mehr Schnittstelle bieten können, damit wir da Interessenten zusammenbringen.
Vielleicht doch so ein bisschen außerhalb der Box zu denken.
Genau, ja, klar, total außerhalb der Box. Und ich hatte selbst mal das Glück, wir haben Malerarbeiten ausgeführt in so einem Startup-Community. Und dann sagt mir, sag mal, wieso klebten ihr das hier, weil das Rundbogendecken waren in einem Altbau. Warum klebten ihr das so aufwendig ab, damit die Rundung da drin ist? Kann das nicht ein Laser schneiden halt und sowas? Dann, kann schon, aber das Gerät gibt's noch gar nicht halt und sowas dann. Und daraus ist dann eine Idee entstanden, dass man gesagt hat, okay, lass uns doch mal daran weiterarbeiten. Vielleicht kann das irgendwann so ein Ding rund ausschneiden und ist allen geholfen damit halt und sowas dann. Und das zeigt ja einfach, dass auch Ideen aus dem Umfeld gut dazu beitragen können, Innovation weiterzutreiben. Dann.
Schönes Thema, Innovation im Handwerk. Was für eine Innovation siehst du jetzt gerade, die aufs Malerhandwerk oder allgemein vielleicht auch aufs Handwerk niederschlägt? Ich habe jetzt von den ersten Farbrobotern mitbekommen. Das ist auch ein häufiges Thema jetzt gerade.
Ja, also ich glaube, der nächste ganz große Schritt wird sein, wenn diese humanoiden Roboter kommen werden und sowas. Weil die natürlich nicht zwingend auf den 8-Stunden-Rhythmus angewiesen sind, obwohl ich glaube, Deutschland wird das einzige Land sein, die Sozialversicherungsbeiträge für Roboter einführen, damit sie ihre Kassen gedeckt kriegen halt und so. Hast dann, also war jetzt mehr Spaß, Quatsch, aber ja, glaube ich trotzdem dran, dass man sich da was überlegt. Und auch das ist ja, glaube ich, im Moment das Schwierige der Jetztzeit. Wir haben natürlich Generationen, die sagen, boah, das soll ich alles noch lernen halt. Also, aber die hatten wir damals auch. Ich weiß, mein Vater hat sich aus dem Unternehmen zurückgezogen, als wir einen PC eingeführt haben. Kann sich kein Mensch vorstellen halt, weil das schon so lange her ist. Irgendwann Mitte der 80er wurde ein PC, hat er gesagt, also damit beschäftigt er sich nicht mehr. Kannst du mal, ich bin da raus. Keine Ahnung, heute ist ein PC ein Standardwerkzeug. Also ich kenne keinen Betrieb, der es nicht nutzt. Und wahrscheinlich steht mehr wie einer in jedem Unternehmen im Büro drin, weil jeder Mitarbeiter was hatte, was früher exorbitant teuer war. Ich glaube, der erste IBM-Rechner damals hatte 20.000 Mark gekostet, mit einem bernsteinfarbenen Mini-Monitor halt und sowas dann. Da kriege ich auch heute für dasselbe Geld in Euro 5 Arbeitsplätze mit Riesenbildschirm etc. dazu. Also und heute nutzt mein Vater als Rentner trotzdem den PC, um vielleicht mal den Urlaub zu planen oder was auch immer oder zu gucken, welcher Arzt kann ihm jetzt helfen. Also heute ist selbst für die Generation, es hat ein bisschen gedauert halt, aber was normal. Und ich glaube, wir schrecken heute viele mit den Innovationen vielleicht erstmal ab, aber wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Auch die werden sich damit beschäftigen, es wird noch länger dauern.
Es kann ja auch definitiv eine Chance fürs Handwerk sein, gerade weil wir das Thema Fachkräftemangel ja auch schon so ein bisschen aufgemacht haben.
Alles. Also das bietet so viele Chancen. Keine Ahnung, wenn ich heute die KI kostenlos auf dem Handy habe, was kann ich damit schon alles machen halt? Und wir haben alle das Problem, dass wir gar nicht die E-Mails lesen können, die wir am Tag zugeschickt bekommen. Warum soll das nicht eine KI für einen übernehmen oder kurz zusammenfassen? Und dann kann man immer noch gucken, was ist wichtig daran und was kann man wegsortieren halt. Also ich glaube, wir dürfen uns diesem Fortschritt einfach nicht verschließen. Und das ist ja auch eine Stärke des Handwerks, dass Tradition und Innovation immer gemeinsam vorangehen. Und deswegen können auch heute viel mehr Frauen Handwerksberufe ausüben, die früher allein wegen der Kraft oder wegen schweren Sachen, die zu heben waren, vielleicht als klassische Männerberufe bezeichnet wurden, sind heute von jedem auszuführen, der Spaß dran hat. Also alles andere spielt keine Rolle mehr, das kriegt man schon irgendwie hin. Und da hat sich sicher vieles verbessert, auch wenn manche jetzt sagen, oh, jetzt soll ich mich auch noch damit beschäftigen, dass vielleicht so ein Roboter meine Arbeit macht. Und viele haben Angst davor, dass es Arbeitsplätze kostet. Das wird die Arbeitswelt verändern. Das hat es aber immer, wenn Fortschritt kam. Und ich sehe das eher positiv. Uns fehlen im Moment die Fachkräfte, und also ich glaube, ich würde sofort eine Handvoll Roboter einstellen, so Humanoide, oder kaufen, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass ich die schon rein fürs Malerhandwerk einsetzen könnte. Bin ich sicher.
Ja, ist, glaube ich, auch der Situation einfach geschuldet.
Genau, und wir uns in 10 Jahren nochmal zu einem Podcast, wenn es noch Podcasts in 10 Jahren gibt, treffen, glaube ich, würde man sagen, haben wir vor 10 Jahren drüber gesprochen, gibt schon 5 Jahre, hat sich schon total eingelebt.
Das kann durchaus sein. Also das kann ich mir wirklich vorstellen. Ne? Aber du hast natürlich auch den anderen Aspekt genannt, der da ganz entscheidend ist, den Staat nochmal, der dann vielleicht auch nochmal sagt, geht, geht nicht, keine Ahnung. Aber Menschen wird es ja immer brauchen auf der Baustelle, muss man auch ehrlich sagen.
Absolut, es wird den Menschen brauchen. Das sehen wir ja auch beim Einkaufen. Na klar, kaufen wir mal online ein, macht heute jeder. Bei uns vergeht auch kein Tag, wo nicht irgendein Lieferservice in den Hof gefahren kommt und eine Bestellung auslädt. Aber trotzdem brauche ich ja auch trotz den persönlichen Ansprechpartner noch bei der Farbenindustrie, wo ich sagen kann, hör mal, da habe ich jetzt ein Problem, löst mir das doch mal, oder wie würdet ihr es denn machen, was empfehlt ihr dazu? Und das ist einfach unersetzlich. Und der den besten Allgemeinservice bietet, das ist der am Ende das Geschäft machen wird.
Interessanter Aspekt. Du hast mir im Vorgespräch auch nochmal gesagt gehabt, dass dein Vater früher schon betriebswirtschaftlich relativ fortgeschritten war oder vielleicht vom Auftreten her auch, dann auch mal mit dem Hemd beispielsweise zu einem Kundengespräch hingegangen ist, was zu der Zeit, um ehrlich zu sein, eher selten war. Diese Betriebswirtschaftlichkeit, das wird heutzutage immer wichtiger, ne?
Absolut. Das sind Unternehmen, die da geführt werden, und da gehört Betriebswirtschaft, also da reicht es jetzt nicht, der perfekte Maler oder Schreiner oder Schreinerin oder Dachdeckerin oder also wir haben ja über 130 Berufe im Handwerk zu sein, sondern da gehört natürlich heute dazu, ich muss mich mit Menschenführung auskennen, ich muss wissen, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, ich muss aber auch die Zahlen im Griff haben, ich kann keinem Steuerberater oder keiner Bank blind vertrauen und sowas. Ich muss auch mal wissen, wie kann ich eine Finanzierung zwischendurch vielleicht stemmen, die ich nicht aus den eigenen Mitteln stemmen kann, und was ist da der richtige Weg dazu. Und von daher ist natürlich das Kaufmännische heute schon ein großer Schwerpunkt in der Betriebsführung. Das muss man schon so sehen. Neben dem, dass man Ahnung haben sollte von dem Technischen, glaube ich, ist es heute nicht mehr möglich, einen Betrieb zu führen, wenn man sich nicht kaufmännisch dafür auch interessiert.
Ja, dafür gibt es ja tolle Angebote, auch Betriebswirt des Handwerks und so weiter und so fort. Das sind ja alles Kurse, die man gut belegen kann, wo man sich darauf auch vorbereiten kann.
Genau, und die gibt es ja auch nicht erst seit gestern, sondern die laufen ja schon lange, die entwickeln sich auch immer weiter. Also ich jetzt, keine Ahnung, man ist ja dann auch durch diesen Posten, den man im Ehrenamt hat, wird man irgendwann mal gefragt, willst du nicht auch zu uns in den Aufsichtsrat der Malereinkaufsgenossenschaft oder sowas kommen? War für mich früher unvorstellbar, weil ich gesagt habe, ich kann ja meine eigene Bilanz, die mir der Steuerberater vorlegt, tue ich mir ja schwer zu verstehen. Und dann soll ich in einem Laden, der 100 Millionen Umsatz macht, auf einmal im Aufsichtsrat sitzen. Tut mir leid, bin ich völlig der Falsche dafür und sowas halt. Und trotzdem macht man es dann irgendwann, und dann lernt man auch dazu, und man lernt auch viel für den eigenen Betrieb. Also ich mache das jetzt nicht alles nur, weil ich, keine Ahnung, der Samariter des Handwerks sein will, sondern ich profitiere da auch davon, weil man einfach ein Leben lang Sachen lernt. Wäre ich wahrscheinlich vorher gar nicht dran gekommen oder hätte mir keinen Kopf drüber gemacht, wenn ich nur im Arbeitsalltag gewesen wäre.
Das ist eine schöne Nachricht an der Stelle. Also Ehrenamt lohnt sich auch so ein Stück weit. Jetzt, ich sage nicht finanziell so auf irgendeine Art und Weise, aber es eröffnet dir natürlich einen ganz anderen Horizont da an der Stelle.
Absolut. Also man lernt Leute kennen, die in ganz anderen Bereichen einen erfolgreichen Job machen. Und man lernt dann auch die Personen oder Ansprechpartner kennen, die einem dann weiterhelfen können in betriebswirtschaftlichen Sachen, in Mitarbeiterführ- oder Menschenführungssachen. Und all die Punkte darf man nicht unterschätzen. Die gehören heute mit dazu, sind vielleicht nicht zwingend Thema der Meisterausbildung, weil man da noch viel Wert auf klassisch, das muss ein Guter in seinem Gewerk sein oder eine Gute. Da ist es, glaube ich, schon wichtig zu sagen, das eine ist das Handwerkliche, das muss man sicher wissen, wie es geht halt, aber man sollte auch die betriebswirtschaftliche Führung eines Unternehmens nicht außer Acht lassen halt. Und da haben wir super erfolgreiche Beispiele, also auch die heute 3000 Mitarbeiter mit 150 Filialen oder so betreuen oder haben mal als Handwerker angefangen. Die haben sich das natürlich on top noch dazu alles beigebracht oder beibringen lassen, haben dann auch damals schon weise Entscheidungen getroffen, indem sie gesagt haben, okay, jetzt ist Finanzierung nicht mein Thema, aber ich habe einen Freund, der ist im Bankenbereich, den stelle ich einfach mit ein ins Unternehmen und der soll sich drum kümmern. Also man kann auch nicht je nach Betriebsgröße alles selber machen halt und dann muss man aber trotzdem am Ende ja die Fäden zusammenspinnen, denn am Ende hält man selbst den Kopf für alles hin halt und sowas. Aber man ist auch der, der davon profitiert, wenn es erfolgreich ist. Also von daher will ich nicht meckern halt und sowas.
Ja, verstehe ich. Die Verantwortung für 28.000 Handwerksbetriebe, also dem stehst du ja voran, sage ich mal. Die Verantwortung liegt natürlich bei jedem selbst. Wenn du dir jetzt für die Zukunft so ein paar Sachen vielleicht wünschen könntest, was würdest du dir gerne fürs Handwerk wünschen?
Ich würde mir schon wünschen, dass mehr junge Leute erkennen, dass es ohne Handwerk nicht gehen wird und so den Weg ins Handwerk finden. Denn wir stellen fest, ja gerade auch wenn wir Berufsorientierung etc. machen, solange wir die Schüler da haben, die Schüler, glaube ich, würden morgen alles unterschreiben oder heute Mittag noch und sowas halt, sind dann oft die Eltern, die sagen, sollst ja besser was anderes machen. Also ich wünsche mir mehr Wertschätzung der Eltern gegenüber. Wenn wir dann nach 3 Jahren eine Freisprechungsfeier machen und die Kinder kriegen ihren Gesellenbrief, dann sind auch die Eltern extrem stolz. Also dann sieht man nur stolze Gesichter in einem Raum oder in der Halle oder in dem Kurhaus oder wo immer so eine Freisprechung stattfindet. Und dann sind die Eltern schon stolz. Aber am Anfang versuchen sie doch lieber erstmal, mach Abi und dann kannst du irgendwas studieren. Und dann, wenn das nichts ist, dann studierst du das Nächste und sowas halt. Und fängst dann an zu arbeiten, wenn die Eltern schon in Ruhestand gehen oder sowas. Ist dann auch kein Vorbild mehr für Arbeit. Ich glaube, die Zufriedenheit im Handwerk ist größer als im Studium, weil wir abends sehen, was wir gemacht haben. Das finde ich ist ein, also ich bin halt froh, dass ich mich für den Weg damals entschieden habe, eine Ausbildung zu machen. Ich würde es heute auch in keinem Schritt anders machen.
Schön, schön, sehr, sehr schön. Wir machen viele Straßeninterviews. Wenn wir hier beispielsweise in Frankfurt auf die Zahl gehen beispielsweise und fragen mal, gerade die junge Generation, nenn uns doch mal bitte 3 Handwerksberufe. Also da kommt kaum was bei rum. Das ist echt schade an der Stelle. Es gibt welche, die wissen einen, die wissen mal 2. Dann kommt sowas wie, ja, Auto. Okay, gut, keine Ahnung. Okay, Auto, ja, ist Kfz, ne? Kfz-Mechatroniker sogar inzwischen. Das ist ja alles so ein bisschen auf den Köpfen rausgekommen. Glaubst du, das Handwerk sollte auch mehr stolz sein auf das, was sie machen? Weil ich sehe das als so einen großen Punkt an, wo viele Leute dann da sitzen und sagen, keine Ahnung, ich bin ja in Anführungsstrichen nur Handwerker. Nein, du bist nicht nur Handwerker.
Nee, das Handwerk ist ja auch so vielseitig, dass man am Ende alles draus machen kann. Und wir haben, keine Ahnung, gerade jetzt bei uns in der Branche Kirchenmaler zum Beispiel, das ist jetzt kein Unternehmen mit 100 Beschäftigten, sondern da gibt's einen Künstler sozusagen, der aus seinem Beruf nachher dann die Leidenschaft gemacht hat oder aus seiner Leidenschaft den Beruf gemacht hat und sagt hier, das, ich kann auch mit Mercedes SL mit meinem kleinen Werkzeugköfferchen zum Freilegen irgendwelcher Farben auf eine Baustelle fahren. Ich muss jetzt nicht unbedingt mit einem vergammelten Buschen irgendwo hinfahren, der schon an 100 Ecken verbeult ist. Und ich glaube, das müssen wir zeigen, dass wir als Ein-Mann-Betrieb genauso erfolgreich sein können wie als Geschäftsführer eines 100-Mann- oder Frau-Maler-Handwerksbetriebes. Jetzt gar nicht mal nur Maler, generell trifft auf alles zu. Und es gibt einfach jede Möglichkeit. Man muss sich nur erstmal fürs Handwerk entscheiden. Danach kann man alles machen. Und man muss nichts fertig vorher durchplanen. Also haben wir in meiner Generation auch nicht anfangen, dafür brennen, durchziehen und der Rest ergibt sich von alleine.
Gibt es ein schönes Kampagnenwort gerade, einfach machen.
Genau.
Ja? Das ist auch genau das, was du beschreibst. Dieser Stolz, darauf mag ich nochmal zurückkommen. Es würde dem Stolz aber sicherlich helfen, wenn wir uns zeigen würden. Ne? Wenn das Handwerk nach außen hin, das hast du ja eben gerade auch so ein bisschen gezeigt, ne? Zeigen, was man auch erreicht hat, aber auch mal nach außen hin zeigen, ja, wir sind da, wir sind eine große Kraft, weil jeder Neunte in Deutschland, der erwerbstätig ist, ist Handwerker.
Absolut. Und dass da natürlich heute auch viele dabei sind mit Migrationshintergrund oder gerade erst ins Land gekommen über die Flüchtlingsentwicklung, die wir alle haben, ist halt so. Für uns ist das auch extrem wichtig, denn wir brauchen jeden. Wir sagen immer, es ist uns ja egal, wo einer herkommt. Wichtig ist, dass er bei uns einen Weg für eine Ausbildung findet hat und sowas. Dann und wo will er hin am Ende? Und da haben wir welche, da ist es also vom Hauptschüler bis zum Abiturienten, haben alle die Möglichkeit, da ihren Weg zu gehen. Und bei manchen entwickelt sich später, bei manchen ein bisschen früher. Wir haben gerade auch in meiner Branche jetzt einen jungen Malermeister, der in Koblenz, glaube ich, auf der Meisterschule A auch noch ein bisschen aushilft, weil er da auch selbst seinen Meister gemacht hat. Kommt aus dem Gastronomiebereich ursprünglich, ist also, hat da auch sehr viel in Sachen Service gelernt, was er jetzt noch anwenden kann, ist aber auch schon der totale Social Media Star. Ich glaube, das Erste, was der macht, wenn er eine Baustelle betritt, ist sein Stativ aufstellen, wo das Handy drin klemmt. Und dieselbe Zeit, die er zum Arbeiten verwendet, verwendet er dann zum Schneiden irgendwelcher kurzen Videofilmchen, die auch dazugehören. Das ist, muss nicht jeder so machen halt. Aber wenn es welche machen, die daraus ihren Erfolg ziehen, ist das genau der richtige Weg. Und der Nächste kann sagen, nee, mache ich nicht, ich mache nur das und die Zielgruppe an Kunden ist mein Geschäftsfeld und bin ich glücklich mit. Also von daher sage ich, es gibt viele Sachen, wo man sehr erfolgreich mit werden kann. Es ist relativ leicht im Handwerk, weil die Konkurrenz, glaube ich, nicht so schwer ist, wie wenn ich Jura studiert habe und bin dann einer von 200 Anwälten, die sich um irgendeinen Posten bewerben. Und dann kriegt der einer das und 199 gucken aus der Röhre. Ich glaube, im Handwerk kommt jeder irgendwo unter und wird auch jeder gebraucht und ist deswegen auch nicht schlechter, weil er, keine Ahnung, nur der Handwerker ist, sondern, also ich hatte das auch, habe ich die Lehre angefangen, haben ein Klassentreffen organisiert von der alten Schulklasse und dann haben wir bei Eltern geklingelt von Schulkameradinnen und dann sagten die, was, du machst eine Handwerkslehre, du warst doch mal so gut in der Schule. Also A, stimmte das nie, ich war nie der Streber in der Schule gewesen halt und sowas dann kam und allein die Einstellung, weil der Herr Doktor im Haus, die kannten nur akademische Wege. Das war halt, aber da waren es 10%, die Abitur gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Heute sind wir bei über 50%, die mit Abi abschließen. Wenn man dann noch die Einser-Abis dazu addiert, wie viele das allein heute geworden sind halt. Und also Abi war damals auch möglich, hätte man auch erreichen können. Aber wenn man mit einem Dreier-Abi bei einem geburtenstarken Jahrgang rauskommt, kann man nicht viel mit anfangen halt. Und von daher war ich ganz froh, den Weg ins Handwerk zu finden und bereue es, wie gesagt, auch bis heute nicht.
Ehrlich zu sein, das ist ein wunderbares Schlusswort. Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich wirklich dafür, dass du dir Zeit genommen hast, den Leuten das Handwerk zu erklären, die Handwerkskammern auch so ein bisschen aufzudröseln, was sie eigentlich für die Handwerker machen auch. Und dass das Handwerk ja doch eine Perspektive hat, weil ich glaube, manche Leute sitzen manchmal da und denken sich so, ah, keine Ahnung, aber es gibt Wege und es gibt auch eine Unterstützung, auch da möchte ich nochmal sagen, von Seiten der Handwerkskammer aus, betriebswirtschaftliche Beratung, Digitalisierungsberatung, aber auch Ausbildungsberatung etc. pp., die man nutzen kann und wo man sich super informieren kann. Und wenn man sich das nächste Mal fragt, was man vom Kammerbeitrag alles bekommt, dann ist es sicherlich eine Sache, die dazu gehört.
Ja, ich glaube, das ist unser größter Schwerpunkt in der Kammer, ist der ganze Bildungssektor, das Errichten moderner und professioneller, wir nennen es ja nicht umsonst Berufs- und Technologiezentren, da müssen wir halt schon auf dem aktuellen Stand sein, da stehen wir im Wettbewerb mit Universitäten, also da müssen wir perfekt sein, um jungen Leuten einfach auch da die Möglichkeit zu geben, die beste Art der Ausbildung überhaupt zu bekommen. Und was. Und von daher ist das sicher ein Schwerpunkt, der viel Geld in der Kammer kostet, wo wir auch noch Fördermittel nachher von Partnern mit dazu kriegen, denn es sonst, also über die Kammerbeiträge wäre das Thema gar nicht zu finanzieren. Aber es ist halt wichtig, weil das kann gar nicht jeder einzelne Betrieb vorhalten an Maschinen, die da eingesetzt werden. Und da haben wir auch natürlich unterschiedliche Berufe, aber uns gehören ja auch zum Handwerk die Gesundheitsberufe wie Orthopädie, Schuhmacher, Schuhmacherin, Augenoptiker, Hörakustiker. Das hat man jetzt nicht so zwingend mit dem Handwerk in Verbindung. Also ich glaube, das antwortet in der Zeile, auf der Zeile niemand, wenn man ihn fragt dazu. Aber das sind natürlich tolle Berufe, die ja fast einem Medizinstudium gleichgesetzt sind. Also nur in der Praxis. Ja. Also von daher ist schon so. Und man kann viel schneller einsteigen, man kann schnell Geld verdienen. Also es gibt so viele Vorteile gegenüber. Ich mache noch, also außer die Semesterferien, das will ich sagen, ist natürlich unschlagbarer Vorteil für das andere halt. Ich habe einen Abiturienten in Ausbildung, der entwickelt sich super, hat richtig Spaß bei, läuft super, ist lernt schnell, alles toll. Aber was er nicht versteht, ist, dass er im Sommer nur 2 Wochen Urlaub machen kann oder sowas halt. Früher waren die mit den Eltern immer 6 Wochen in den Ferien weg. Gut, ist ein Luxusproblem, aber gab's halt und sowas dann. Und aber da wäre nach 6 Wochen Sommerferien wäre der Urlaub fürs ganze Jahr erledigt halt. Und ich glaube, das ist, was viele erstmal abschreckt, aber immer wenn sie ins Berufsleben einsteigen. Also das ist nach dem Studium am Ende nicht anders.
Und im Handwerk verdienst du noch Geld während der Ausbildung.
Genau, und wenn vergessen. Man mit Freunden weggeht, ist man als Handwerksauszubildender immer der, der am Ende die ersten Biere bezahlt, weil der Rest noch gar kein Geld einstecken hat. Also ja. Ausbildungsvergütung ist jetzt noch nichts, von wo man leben kann, aber es hilft schon ungemein und die hat sich auch extrem nach oben entwickelt die letzten Jahre, auch als Art Wertschätzung dazu. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man ins Kino geht oder was auch immer, viele andere sagen, ja, ich kann ich jetzt noch gar nicht, mein Geld für den Monat habe ich schon aufgebraucht oder sowas dann. Und was du für eine schöne Wohnung hast, kann man natürlich auch viel machen. Und die Freunde, die dann selbst zum Studieren irgendwo hingehen und das 5. Mal versucht haben, die Decke zu streichen und die sieht immer noch Schrott aus, sagen dann auch, kannst nicht mal kommen, mach mir doch mal. Und also von daher, wir haben alle Klassenkameraden, die einen anderen Weg eingeschlagen haben, mit denen wir heute noch in Kontakt sind. Aber ich weiß nicht, ob es viele besser getroffen haben, wie die, die ins Handwerk gegangen sind. Ich glaube nicht.
Unglaublich schön. Vielen Dank nochmal.
Ja,
und danke, alles Lukas. Gute. Und wir schauen, dass die Handwerkskammern weiterhin und Wiesbaden insbesondere auch nach vorne kommt. Und dir noch ganz viel Erfolg und eine schöne Zeit noch.
Ja, danke schön. Danke, dass ich auch da sein durfte. Und ich hoffe, vielleicht ist ein oder der andere dabei, zu sagen, Handwerk ist vielleicht doch was für mich. Und dann kann man auch Kammer ansprechen. Auch da haben wir Berufsberater, die sicher einen unterstützen. Welcher Beruf ist vielleicht der richtige für mich? Und einfach hingehen, machen und dann ist man schon happy.
Ansonsten setzen wir uns noch ein andermal nochmal zusammen.
Genau, super. Danke, Lukas. Ciao.